SWR 2 aktuell.
Mit Ralf Hecht, guten Abend. Die SPD hat ihre Ministerinnen und Minister für die kommende Bundesregierung vorgestellt. Wir berichten, besprechen und kommentieren diese Personalien. Die Grünen haben als letzter Ampelpartner dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Und die Proteste gegen die Corona-Politik werden immer radikaler. Das sind unsere Themen bis 6:30. Schauen wir also zunächst nach Berlin, auf das nun komplette neue Kabinett. Auch die SPD hat ihre Minister benannt. 3 Männer, 4 Frauen. Bemerkenswert dabei auch, wer nicht mehr dabei ist. Heiko Maas, bisher Außenminister in der Großen Koalition, wurde mit 55 aufs Altenteil geschickt. Die restlichen SPD-Minister haben aber überdauert, zumeist in anderer Funktion. Einzig Hubertus Heil bleibt an seinem angestammten Schreibtisch im Arbeitsministerium. Sabine Henkel über die heute vorgestellte SPD-Ministerriege.
3 Wörter reichten für die Personalie, um die sich fast alles drehte.
Er wird es.
Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Der SPD-Politiker, der mittlerweile Kultstatus erreicht. Seine Fangemeinde hatte vehement gefordert, ihn zum Minister zu machen. Und das war wohl letztlich nicht ganz unerheblich, wie Olaf Scholz indirekt zugab.
Für mich ist ganz wichtig, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Und deshalb haben sich bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Er wird geliebt, aber auch gehasst, angefeindet. Damit muss er bald als Minister umgehen. Von Vorteil ist, dass Lauterbach fachlich keine Einarbeitungszeit brauchen wird.
Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind.
So viel zu Lauterbach. Olaf Scholz hatte ihn bei der Präsentation seiner Leute nicht als Ersten vorgestellt, wollte die Aufmerksamkeit wohl von ihm wegnehmen. So präsentierte er als Erstes seine Überraschungskandidatin Nancy Faeser. Eine bundespolitisch Unbekannte bekommt das Ministerium, das vor ihr noch nie eine Frau geleitet hat, das Innenministerium.
Aus meiner Sicht ist das auch Zeit, dass wir eine so schwierige Aufgabe, die mit der Sicherheit unseres Landes verbunden ist, in die Hände einer erfahrenen und mit dem Thema bestens bekannten Frau aus Deutschland legen.
Und Faeser erklärt bei ihrem ersten Auftritt ihren Schwerpunkt. Es ist ein anderer als der Innenminister von CDU und CSU der letzten 16 Jahre.
Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
Neben Faeser wird eine weitere eher unbekannte SPD-Politikerin im Kabinett sein. Clara Geiwitz. Auch sie hat keine bundespolitische Erfahrung, aber das Vertrauen von Olaf Scholz.
Clara Geiwitz ist für mich eine der ganz talentierten Politikerinnen dieses Landes. Und deshalb bin ich froh, dass sie diese schwere Aufgabe, wo es um richtig was Konkretes geht, anpacken will. Anpacken mit vielen Männern und Frauen auf dem Bau, die dafür sorgen, dass es wieder genug Wohnungen gibt.
Geiwitz soll das Bauministerium aufbauen. 400.000 neue Wohnungen hat die Koalition versprochen, jedes Jahr. Eine Mammutaufgabe. Aber auch bekannte Ministerinnen stellen sich neuen Herausforderungen. Svenja Schulze wechselt ins Entwicklungsministerium. Christine Lambrecht übernimmt die Verteidigung. Hubertus Heil bleibt, wo er ist, im Arbeitsministerium. Und damit steht das Kabinett Scholz 1.
Im neuen Kabinett sind also viele bekannte Gesichter, aber auch ein paar, die nicht jeder kennt. Wir haben gerade von Clara Geiwitz gehört, designierte Bauministerin. Die Brandenburgerin hatte 2019 im Team mit dem künftigen Kanzler Olaf Scholz für den SPD-Vorsitz kandidiert. Noch unbekannter ist eben Nancy Faeser, Juristin und hessische Partei- und Fraktionschefin. Sie soll Bundesinnenministerin werden. Ute Wellstein stellt sie uns vor.
Sie hätte auch als Anwältin einer Wirtschaftskanzlei weiter Karriere machen können. Aber sie hat sich für die Politik entschieden. Schon mit 18 Jahren trat sie in die SPD ein.
Der Kampf gegen den Rechtsextremismus hat mich persönlich in die Politik geführt und zur Sozialdemokratie. Wir müssen Rassismus und Rechtsextremismus mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Denn Rechtsextremismus, ob in den Parlamenten oder davor, haben ein klares Ziel. Sie wollen unsere freie, offene und vielfältige Gesellschaft zerstören.
2003 zog sie in den Hessischen Landtag ein und kümmerte sich fortan um Innenpolitik. Kein leichtes Feld für eine Sozialdemokratin, erst recht nicht in der eher linken Hessen-SPD. Da macht man sich mit dem Einsatz für eine starke Polizei nicht unbedingt beliebt. Trotzdem war Faeser konkurrenzlos, als sie nach dem Weggang von Thorsten Schäfer-Gümbel den Partei- und Fraktionsvorsitz beanspruchte und keinen Zweifel daran ließ, dass sie die erste hessische Ministerpräsidentin werden wollte. Sie hat sich im Hessischen Landtag als angriffslustige Oppositionsführerin und scharfe Rednerin einen Namen gemacht und blieb trotzdem tief verwurzelt in ihrer Heimatstadt Schwalbach, in der ihr Vater schon Bürgermeister war.
Ich finde es ganz toll. Ich kenne die Nancy ganz gut. Die ist bei uns sehr engagiert, auch im Karnevalsverein. Eine ganz tolle, kompetente Frau.
Ich denke, sie wird ihren Job so gut wie möglich machen. Man hat sie kennengelernt. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass sie zu dem steht, was sie sagt.
Es ist eine schwere Aufgabe, aber sie hat viel von ihrem Vater gelernt. Ich finde das toll. Ich habe ihr das gegönnt.
Sie weiß, was sie will und kann auch Dinge durchsetzen, glaube ich.
Sie hat sich bei all dem aber auch eine fröhliche Art bewahrt, mit der sie die unterschiedlichsten Menschen für sich gewinnen kann.
Mein Sohn ist ja noch zu jung für Jugendsprache, der ist erst 6, aber ich habe ein Patenkind, die ist 14. Insofern finde ich den Spruch, chill mal dein Leben, eigentlich ganz nett.
Mit dem Chillen, dem Entspannen dürfte es jetzt erstmal vorbei sein. Als Innenministerin wird sie dazu kaum kommen.
Viel Arbeit wartet ganz sicher nicht nur auf Nancy Faeser. Für die SPD ebenso wie für den Rest der Ampelkoalitionäre wird es nun also langsam ernst. Schon übermorgen soll Olaf Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Und dann muss es losgehen. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz kommentiert die Ministerriege der SPD.
Ein Hanseat hält Wort. Zumindest fast. Olaf Scholz hat immer versprochen, sein Kabinett paritätisch zu besetzen. 8 Ministerinnen und 8 Minister gibt es künftig also in der Bundesregierung. Wenn man ihn selbst, den Kanzler, noch dazu rechnet, ist es ein Mann mehr. Aber seien wir nicht kleinlich, noch nie saßen so viele Frauen in einem Bundeskabinett und das ist ein politisches Verdienst von Olaf Scholz, noch bevor er zum Kanzler gewählt ist. Vor allem auf eine Personalie hatte die Öffentlichkeit gewartet. Karl Lauterbach wird tatsächlich Bundesgesundheitsminister. Ein Zugeständnis an dessen enorme Popularität. Der Mediziner und Pandemieerklärer ungezählter Talkshows, jetzt kann er beweisen, dass er es nicht nur besser weiß, sondern auch besser kann. Und mit Nancy Faeser übernimmt zum ersten Mal eine Frau das Bundesinnenministerium. Die bisherige Chefin der Hessen-SPD nennt die Bekämpfung des Rechtsextremismus ihre wichtigste Aufgabe. Ein erfreulich klares Signal. Faschistoide Drohgebärden von Corona-Leugnern, wie zurzeit in Sachsen, darf sich der Rechtsstaat nicht bieten lassen. Christine Lambrecht, bisher im Justizressort, übernimmt die Verteidigung. Auch das keine leichte Aufgabe. Die Bundeswehr ist unterfinanziert, schlecht ausgerüstet und der Rückhalt der Politik hat seit Afghanistan erheblich gelitten. Es gibt also viel zu tun für die künftige Bundesregierung. Den Klimawandel, die Pandemie, den Zerfall der EU muss sie aufhalten. Die Inflation sollte sie bremsen, die Rente sichern. Die Deutschen wünschen sich wohl nichts dringender, als dass das neue Bundeskabinett jetzt endlich auch regiert. Olaf Scholz, übernehmen Sie.
Ein Kommentar von Lothar Lenz aus unserem Hauptstadtstudio. Und nach der Außensicht auf die SPD nun die Innensicht aus der SPD. Vor der Sendung habe ich für das SWR-Tagesgespräch mit der baden-württembergischen SPD-Bundestagsabgeordneten Leni Breimeyer gesprochen. Frau Breimeyer, lassen Sie uns zuerst über das Personal reden. Insbesondere auf die Besetzung der SPD-Ministerposten haben wir ja lange warten müssen. Wie ausgeglichen ist die Aufstellung denn aus Sicht der Partei mit Blick auf die unterschiedlichen Flügel?
Huch! Nach Flügeln habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ich habe mich jetzt einfach darüber gefreut, dass wir die erste Innenministerin der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Wir haben ja auch die erste Außenministerin. Ansonsten muss ich mal einen Blick werfen nach den Flügeln. Dördel, 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 da. Das ist auch ausgeglichen.
Sie haben es schon angesprochen. Grüne und SPD haben jeweils eine Frau mehr nominiert als Männer. Trotzdem hat das Kabinett, wenn man den Kanzler mitzählt, einen Mann mehr wegen der FDP. Für Sie als Frau, die für die Gleichstellung kämpft, ein Problem oder kein Problem?
Ich habe es jetzt mir angeschaut und war bei 4-4 bei der SPD und dann war ich erst mal zufrieden und ich dachte eigentlich, dass die FDP 3-1 hat und dafür die Grünen eins mehr haben. Also aus meiner Sicht war es ausgeglichen. Habe ich falsch gerechnet?
Ausgeglichen unter den Ministern plus der Kanzler, der bekanntlich ein Mann ist.
Das halte ich aus, weil ich wahnsinnig viele Mails auch bekommen habe und Messenger-Nachrichten und alles Mögliche, dass auch ganz viele Menschen in Baden-Württemberg Karl Lauterbach als Gesundheitsminister wollten. Und den gibt's nun und insofern halte ich es aus. Wir sind paritätisch besetzt bei den Ministerinnen und Ministern und damit ist es jetzt erstmal gut.
Sie haben die Personalie des Tages angesprochen. Karl Lauterbach, sicherlich das bekannteste Gesicht in der SPD, wenn es um Gesundheit geht, aber eben auch jemand, der polarisiert. Jetzt mal ganz abgesehen von der Qualifikation. Glauben Sie, dass das für den Zusammenhalt der Gesellschaft jenseits der SPD eine sinnvolle Wahl ist?
Also wir haben einen Gesundheitsminister künftig, der inhaltlich Ahnung hat, also von Gesundheitspolitik, aber im Speziellen auch in Fragen der Pandemie, die wir, was im Moment unsere allergrößte Herausforderung ist. Ich kenne Karl Lauterbach jetzt aus 4 Jahren Arbeit in der SPD-Bundestagsfraktion und es wird ihm viel nachgesagt, aber auch die Leute, die die letzten Wochen mit ihm den Teil des Koalitionsvertrags verhandelt haben, sagen, dass er ein sehr ausgleichender und auch humoriger und sachkundiger Mann ist. Und ich traue ihm zu, dass er nicht nur die Pandemie ordentlich managen wird und dafür ein zügiges Ende bei uns sorgen wird, so wie das eben möglich ist, sondern dass er auch in der Lage ist, dieses Gesundheitsministerium zu führen.
Und die Gesellschaft dabei wieder zusammenzubringen?
Das hoffe ich. Also ich meine, jetzt kann man natürlich irgendwie den Hintern auf der Herdplatte und die Füße im kalten Wasser gibt auch einen ganz netten Schnitt hin in der Temperatur. Aber ich glaube, die Gesellschaft zusammenbringen wird in Deutschland nicht ein einziger Mann können, sondern das müssen wir alle zusammen machen.
Jetzt mal weg von der Pandemie und zur Regierung im Allgemeinen. Den zweiten Schleudersitz im Kabinett, den bekommt Christine Lambrecht. Sie wird Verteidigungsministerin. Können Sie sich für sie wirklich freuen?
Ach, ich glaube, wenn die keine Lust drauf hätte, wird sie es nicht machen. Sie hat ja jetzt auch nicht mehr für den Bundestag kandidiert und braucht für ihr Seelenheil, glaube ich, diese Aufgabe nicht. Ich sehe es auch nicht unbedingt als Schleudersitz, weil die Spuren sind gerillt im Koalitionsvertrag und sie wird es gut machen. Sie hat genügend Erfahrung jetzt gesammelt, auch als Justizministerin. Das heißt, sie weiß, wie führen geht. Sie kennt sich im Ministerium, in Ministerien aus und sie hat eine außerordentlich ruhige und gelassene Art. Also ich glaube, sie wird das ganz, ganz gut hinkriegen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Spuren sind gerillt im Koalitionsvertrag. Kevin Kühnert sagt, unsere Aufgabe ist mehr, als uns einfach nur sklavisch an einem Koalitionsvertrag zu binden und den in so einer etwas beamtigen Art abzuarbeiten. Teilen Sie die Haltung?
Na, es gibt ja unterschiedliche Rollen, die man hat. Wir werden am Mittwoch Olaf Scholz zum Bundeskanzler wählen und wir werden erstmals eine Ampelkoalition haben mit 3 Parteien und keine dieser Parteien wird in dieser Regierung bereit sein, ihr eigentliches Profil aufzugeben. Die Koalition und der Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss, weil keine der 3 Parteien eine absolute Mehrheit hat. Und natürlich sind im Koalitionsvertrag auch Sachen drin beziehungsweise nicht drin, die wir gerne gehabt hätten. Ich sage mal nur das Stichwort Bürgerversicherung. Wir hätten so gerne, und es wäre auch so richtig, eine Bürgerversicherung zu haben. Und über solche Punkte müssen wir auch außerhalb der Koalition als Partei auch streiten. Und wir stellen uns ja in 4 Jahren nicht zur Wiederwahl, wählt die Ampel. Es gibt ja nicht nur ein Kreuz dann auf dem Stimmzettel für 3 Parteien, sondern alle Parteien und auch die SPD müssen ihr Profil klar haben während dieser Zeit. Insofern hat Kevin Kühner hat recht. Das wird nicht heißen, dass man die ganze Zeit diese Koalition stört, weil den Kompromiss haben wir am Samstag gefunden mit einer fulminanten Zustimmung der SPD-Delegierten. Aber die nächsten 4 Jahre, und dafür steht dann auch Saskia Esken und auch Lars Klingbeil und auch Kevin Kühnert und der gesamte Parteivorstand, wir müssen immer noch klar machen, wofür die SPD steht und was wir wollen und was wir tun würden, wenn wir entweder alleine regieren würden oder womöglich in anderen Konstellationen.
Leni Breymeier, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg im SWR-Tagesgespräch. Also, die SPD hat als letzter der Ampelpartner die Ministerinnen und Minister bekannt gegeben. Aber auch die Grünen können letzter sein, mit der Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Was vor allem daran liegt, dass sie keinen Parteitag darüber abstimmen ließen, sondern ihre Mitglieder befragt haben. Und die hatten bis heute Mittag 12 Uhr die Gelegenheit, Ja oder Nein zu sagen zum Koalitionsvertrag und zu den Personalentscheidungen des Vorstandes. Angesichts der Tatsache, dass die Partei Linke im Kabinett unterrepräsentiert sein wird und vor allem auch Anton Hofreiter keinen Ministerposten bekommen hat, ist die Mehrheit von 86% für Vertrag und Personal ja eher schon erstaunlich. Aus Berlin berichtet Nina Barth.
Wie der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen Kellner mitteilte, lag die Wahlbeteiligung der rund 125.000 Parteimitglieder bei 57%. Die designierte Außenministerin und noch Grünen-Chefin Baerbock sprach von einem großen, großen Ergebnis.
Wir starten jetzt mit einem starken Rückenwind aus der Urabstimmung in eine starke neue Bundesregierung mit einem sehr starken und vielfältigen Kabinett und wir begegnen der gesellschaftlichen Realität jetzt endlich mit einer Politik auf der Höhe der Zeit.
Robert Habeck, Co-Grünen-Chef und designierter Wirtschaftsminister, bedankte sich für den Vertrauensvorschuss.
Jetzt ist so ein Moment, wo man einmal Luft holen kann und doch zufrieden, fast stolz auf den Koalitionsvertrag und auf das, was wir geleistet haben, blicken kann.
Mit den Grünen hat die letzte der drei Ampelparteien für den Koalitionsvertrag gestimmt. SPD und FDP hatten das auf Parteitagen am Wochenende getan. Die Zustimmung der SPD lag bei knapp 99, die der FDP bei 92%. Morgen nun soll der Koalitionsvertrag unterschrieben werden. Übermorgen soll Olaf Scholz zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden.
Nina Barth über die Zustimmung der Grünen zu Koalitionsvertrag und das eigene künftige Spitzenpersonal. Und so viel für heute zur kommenden Bundesregierung. Bleibt Corona und die nicht endenden Proteste gegen jede Maßnahme zur Eindämmung. Bei beidem ein Musterbeispiel der besonderen Art: Sachsen. Am Wochenende hatte es dort einen Fackelaufzug von Corona-Gegnern vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin gegeben. Ein Aufmarsch, der den amtierenden Bundesinnenminister Seehofer an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte erinnert hat. Aber nicht nur in Sachsen werden die Proteste gegen die Corona-Politik immer radikaler. Markus Sambale.
Das Entsetzen ist groß nach dem Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Regierungssprecher Steffen Seibert nennt die Aktion zutiefst empörend.
Das ist nicht nur ein Angriff auf die Privatsphäre von Frau Köpping, der Ministerin, es ist auch ein Angriff auf die Demokratie.
Im Namen von Bundeskanzlerin Merkel, die noch geschäftsführend im Amt ist, erklärt Seibert:
Das ist Einschüchterung. Die Demonstranten wollen nichts anderes als Angst machen. Und dafür kann es in der demokratischen Auseinandersetzung um den richtigen Weg in dieser Pandemie keinen Platz geben.
Horst Seehofer, der scheidende Bundesinnenminister, hatte die Aktion schon am Wochenende verurteilt. Sein Sprecher Steve Alter warnt heute, dass sich die Szene weiter radikalisieren könnte.
Wir können nicht ausschließen, dass es aus diesem Bereich heraus zunehmend Dynamiken gibt und auch Gewalt.
Auch Olaf Scholz, der künftige Bundeskanzler, ist empört über den Fackelaufmarsch von Gegnern der Corona-Politik. Scholz fordert Entschlossenheit.
Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen. Ich finde, das ist die ganz klare Botschaft, die von uns allen ausgehen muss als Demokratinnen und Demokraten.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht allerdings auch bei den Behörden in Sachsen Versäumnisse und fordert das CDU-geführte sächsische Innenministerium auf, konsequenter zu handeln.
Ich glaube, dass in Sachsen auch von den zuständigen Stellen zu lange weggeguckt wurde, dass Dinge ermöglicht wurden oder dass Dinge laufen gelassen wurden. Und es muss doch erstmal klar sein, wer sind diese Personen? Das muss strafrechtlich verfolgt werden. Es muss unterbunden werden, dass es überhaupt solche Aufläufe gibt.
Für die CDU verurteilt Generalsekretär Paul Ziemiak die Aktion der Protestierenden vor dem Wohnhaus der SPD-Ministerin Köpping in Sachsen.
Ein Aufmarsch mit brennenden Fackeln, so etwas darf es nicht geben und erinnert an dunkelste Kapitel und deswegen volle Solidarität von unserer Seite mit ihr.
Der CDU-Generalsekretär verspricht seinem Parteikollegen, dem sächsischen Regierungschef Kretschmer, Rückhalt aus Berlin.
Unsere volle Unterstützung auch für den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der übrigens auch in diesen Tagen gefordert hat, noch einmal nachzuschärfen bei der Frage auch der Diskussion in Messenger-Diensten. Dort finden Verschwörungstheoretiker regelmäßig ihre Plattform und Abnehmer ihrer Verschwörungstheorien.
Parteiübergreifend wird gefordert, entschlossener gegen Hass und Hetze vorzugehen, vor allem auch in Messenger-Diensten wie Telegram. Sachsens Innenminister Roland Wöller hat deshalb eine Gesetzesänderung gefordert.
Trotz aller Einschüchterungsversuche hat der Sächsische Landtag am späten Nachmittag eine epidemische Notlage festgestellt und so weitere Beschränkungen im Bundesland ermöglicht. Bis auf die AfD haben alle Parteien im Landtag dafür gestimmt. Zum Schluss noch ein Blick nach Afghanistan. Das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte hat die neue Verteidigungsministerin Lambrecht und die gesamte Ampelregierung aufgefordert, sich für eine schnelle Rettung der in Afghanistan zurückgebliebenen Helfer der Bundesregierung einzusetzen. Fast 100 Tage nach dem Abzug der internationalen Truppen. Aber Afghanistan wird auch darüber hinaus eine Herausforderung bleiben. Amnesty International beklagt gerade, dass es dort für weibliche Gewaltopfer seit der Machtübernahme der Taliban fast unmöglich geworden ist, Hilfe zu bekommen. Frauenhäuser wurden geschlossen, Täter aus Gefängnissen freigelassen. Menschen, die Schutz gewährt haben, sind nun oft selbst bedroht. Und zu allem Überfluss steht dem Land nun wohl auch noch ein Hungerwinter bevor, wie Peter Hornung berichtet.
Sie haben diese großen Augen, wie man sie von Hungersnöten kennt. Die Säuglinge in der Atatürk-Kinderklinik in Kabul. Es gibt eigens eine Abteilung für unterernährte Kinder. Osman ist hier, 3 Monate alt und Sohn von Lina. Das ist wegen der wirtschaftlichen Probleme passiert, die wir haben. Es gibt keine Arbeit. Die Lage aller hat sich seit dem Einzug der Taliban verschlechtert. Alle sind arbeitslos. Viele in Afghanistan sind unterernährt. Was die junge Frau aus Kabul einem Reporter der Nachrichtenagentur AP erzählt, bestätigt der Arzt Abdul Qudus. Es werde immer schlimmer, sagt er. Die Fälle von Unterernährung nehmen Woche für Woche, Monat für Monat zu. Im Moment sind alle unsere Betten voll. Wir haben bei uns keinen Platz mehr, um weitere Patienten in der Abteilung für Unterernährung aufzunehmen. Und auch in unseren Partnerkrankenhäusern sind alle Betten belegt. Die Fälle von Unterernährung sind gestiegen in einem noch nie dagewesenen Maße. Es sei schrecklich, was man im Kinderkrankenhaus sehe. Aber die größte Katastrophe sehe man dort nicht, sagt Mary Ellen McGrawty vom Welternährungsprogramm. Das sind die Kinder, die es in die Krankenhäuser schaffen. Wie viele Kinder sind es noch, deren Familien nicht in der Lage sind, sie in ein Krankenhaus zu bringen? Hinter erschütternden Zahlen stehen also einzelne kleine Kinder. Die zahlen hier in Afghanistan im Moment einen unglaublichen Preis. Das Land ist wirtschaftlich ruiniert. Die Taliban-Regierung hat keinen Zugang zu den Dollarmilliarden ihrer Vorgänger. Die Banken haben kein Geld. Auch wer arbeitet, bekommt keinen Lohn. Alexander Matthew vom Internationalen Roten Kreuz. Wir wissen, dass die Ursachen weit zurückreichen. Jahrzehntelange Konflikte, dann Naturkatastrophen, vor allem Dürren, die immer wieder kommen. Gerade in diesem Jahr eine der schlimmsten Dürren seit Menschengedenken. Dann eine große Zahl von Vertreibungen aufgrund von Konflikten in der ersten Jahreshälfte. Und schließlich gibt es seit August 2021 zwei große Auslöser. Nämlich die Bankenkrise, die dazu geführt hat, dass die Menschen keine Löhne mehr bekommen, und die Einstellung der Finanzierung des Gesundheitswesens, wodurch viele der Gesundheitsdienste ihre Arbeit eingestellt haben. Das Zusammentreffen all dieser Faktoren führt nun zu einer großen humanitären Krise, die sich immer weiter verschärft. 3 Frauen reden durcheinander auf einem Markt der nordafghanischen Stadt Masar-i-Sharif, wo bis zum Sommer noch deutsche Soldaten stationiert waren. Eine Frau in einer dunkelblauen Burka sagt, sie habe keinen Penny mehr. 5, 6 Kinder habe sie, meint eine andere. aber nicht einmal ein Paket Mehl. Bis zu 23 Millionen Menschen könnten in diesem Winter Hunger leiden, so die Vereinten Nationen. Es sei nun an der Zeit, politische Erwägungen hintanzustellen, sagt Mary Ellen McRaughty vom Welternährungsprogramm. Die internationale Gemeinschaft ist sehr besorgt, aber in diesem Stadium und zu diesem Zeitpunkt der Krise in Afghanistan müssen wir die humanitären Notwendigkeiten von den politischen Diskussionen trennen. Die Menschen in Afghanistan, die unschuldigen Menschen in Afghanistan, die Kinder in diesem Land, deren Leben ohne eigenes Verschulden aus den Fugen geraten ist, dürfen nicht zu Hunger und zum Verhungern verurteilt werden, nur weil sie eben in diesem Land geboren wurden.
Der Bericht von Peter Hornung und so viel von der Politik.